Hallo Welt, wir sind die Netztheologen.
Zweite Folge, wir sind mega hyped. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir sind Roman und Chris.
Genau, ein Nerd und ein Theologe, die den digitalen Wandel diskutieren und versuchen, die Perspektive des christlichen Glaubens auf Technik anzuwenden.
Wir haben uns in der zweiten Folge unterhalten über digitale Währungen. Genau. Bitcoin war dabei.
Libra.
Genau, wir sind dann zu Libra übergegangen, der neuen Währung von Facebook. Und haben uns so ein bisschen damit beschäftigt, was Freiheit eigentlich ist, das kam zur Sprache.
Gesellschaftliche Auswirkungen von solcher Kryptowährung.
Genau, Umwelt haben wir kurz als Thema und wem das Geld überhaupt gehört.
Ja.
Und was der Kaiser damit zu tun
hat.
Genau. Viel Spaß damit.
Viel Spaß damit, ja. Unser heutiges Thema ist Kryptowährung. Und groß aufgekommen ist das Ganze ja, als die Bankenkrise losging. Wie ist es dazu gekommen und wie funktioniert Kryptowährung?
Ja, nachdem die Banken richtig hart verkackt haben und es einige Leute gab, die denen nicht mehr vertrauen wollten, gab es die Idee, das Ganze dezentral aufbauen zu können. Sozusagen das Volk baut sich die eigene Währung. Wie das Ganze funktioniert, ist folgendermaßen. Wir haben nicht mehr zentrale Banken, die einfach entscheiden, wer wie viel Geld auf dem Konto hat und sich um die Überweisung kümmern, sondern die Idee ist jetzt, was wäre denn, wenn wir es schaffen würden, diese Banken zu ersetzen, durch irgendwas Dezentrales. Sprich, jeder macht mit, so ein bisschen wie bei der Demokratie. Und wir einigen uns drauf, wer jetzt wie viel Geld hat und welche Überweisungen an wen korrekt sind und welche vielleicht auch nicht. Und da gibt es jetzt ein großes Problem, nämlich, wie einigen wir uns? Und genau dieses Problem hat Bitcoin gelöst. Zumindest waren es die ersten, die einen Ansatz dafür gefunden haben.
Oder das ist der generelle Ansatz der Kryptowährung.
Von den meisten, richtig. Und das Problem dabei ist, wir haben ein Kassenbuch und jeder muss sich auf dieses Kassenbuch einigen.
Ja.
Und wie macht man das? Bei Bitcoin läuft das Ganze so. Wir brauchen einen Protokollführer, der sein Kassenbuch vorschlägt und die anderen müssen dann zustimmen. Und dieser Protokollführer, der wird bei Bitcoin einfach dadurch bestimmt, dass der eine bestimmte Rechenaufgabe am schnellsten löst, der ist dann für die nächsten 10 Minuten der Protokollführer. Und der schlägt dann sein Kassenbuch vor, wo alle Überweisungen drinstehen, alle Kontostände und alle anderen, die mitmachen, die sagen dann, das stimmt oder das stimmt nicht, dieses Kassenbuch. Und sobald die Mehrheit, 51%, sagt, ja, das ist korrekt, dann wird dieses Kassenbuch akzeptiert und es geht weiter mit dem nächsten Pack an Überweisungen. Da wird dann wieder ein neuer Protokollführer gewählt und so weiter und so weiter.
Und zwar für jede individuelle Überweisung jedes einzelnen Nutzers.
Ja, die werden gruppiert, also irgendwie ja, ein paar hundert oder ein paar tausend Überweisungen werden zusammengepackt und dieses Kassenbuch wird dann in dieser Abstimmungsrunde sozusagen dann drüber abgestimmt und verabschiedet. Und solange, also die Grundprämisse ist sozusagen, solange mehr als die Hälfte keinen Scheiß bauen und sich einig sind, dann ist dieses Netzwerk stabil.
Ja,
und dadurch kann man das dezentral lösen. Das war quasi der Durchbruch, den Bitcoin geschafft hat, die Kryptowährung ins Leben zu rufen.
Als Bitcoin angekündigt wurde, kam das mit einem Erlösungsvorstellung daher. Die Leute holen sich diese Währung, werden endlich befreit von den Banken, an die sie gekettet sind und die nur Mist machen. Was ist davon geblieben?
Der Erfolg liegt genau daran, dass wir nicht mehr einige Banken haben, einige Bankenbosse oder vielleicht Staaten, die die Währung manipulieren können oder die Geld einfach drucken ohne und dadurch die Währung dann verfällt und Leute darunter leiden.
Okay, aber nichtsdestotrotz, wenn man sich jetzt so ein bisschen einliest in Bitcoin, dann hat sich doch genau das Gegenteil ergeben, dass nämlich diese Dezentralisierung, die als Idee erlösend sein sollte von Macht und von irgendwelchen Banken, umgekehrt hat. Nämlich, dass jetzt irgendwelche großen Fabriken gebaut werden in Island oder in Norwegen oder in China, die damit beschäftigt sind, eben dieses Geld abzuschürfen und ich mit meinem Smartphone überhaupt nicht daran teilnehmen kann.
Ja, das ist korrekt, genau. Also es gab sozusagen eine Art Wettrüsten, der am meisten Berechnungspower bereitstellt, der profitiert am Ende am meisten. Und das hat halt so ein Wettrüsten ausgelegt, dass du irgendwann nicht mehr mit deinem Computer oder deinem Smartphone Bitcoins minen kannst, weil du einfach keine Chance hast gegen diese speziell ausgelegten Riesenfabriken.
Ja.
Und selbst bei den großen Fabriken oder Leuten, die extra Maschinen kaufen, die diese Bitcoins berechnen, die müssen sich zusammenschließen, damit das Ganze funktioniert.
Mhm. Also ich habe das Gefühl, wenn man diese Vorstellung nimmt, dass man versucht hat, durch Technik etwas Positives zu bewerkstelligen und am Ende doch nur im alten Schema gelandet ist, dass das etwas mit Erlösung und Sünde zu tun hat. Nämlich, dass du auf der einen Seite versuchst, als Individuum dich zu befreien von bestimmten Mächten, ob sie jetzt gesellschaftlich oder politisch oder wie auch immer sind, und dann scheiterst du immer wieder daran und irgendwie gibt es eine Art kriminelle Energie oder wie man auch immer das bezeichnen kann, die dazu strebt, das doch wieder auszunutzen, was die
Korruption,
genau. Was irgendwie doch etwas Positives hatte und nun aber wieder zurückfällt in alte Schemata.
Ja, ich glaube, man muss es nicht komplett schlecht reden. Also die Idee von Dezentralisierung ist, glaube ich, keine schlechte.
Also warum genau? Weil für dich die Macht jetzt in der Dezentralisierung verteilt ist. Ist das der einzige positive Aspekt?
Ja, die Idee dahinter ist, glaube ich, ähnlich wie bei der Demokratie, dass du sagst, umso mehr Leute mitreden, umso weniger anfällig ist ein System gegenüber schlechten Sachen. Wenn wir einen König haben und der König ist ein Vollidiot und fängt Krieg mit dem nächsten Land an, dann dieses Problem kann ich lösen, indem ich in Deutschland 80 Millionen Könige habe, sozusagen, die wählen. Und von den 80 Millionen sind vielleicht nur 20 Millionen Leute, die Bock drauf haben. Und dann gibt es keinen Krieg. Also mal ganz blöd erklärt. Und dieser Gedanke, dass das Individuum, der Einzelne, einen wichtigen Beitrag leistet in der Gesellschaft, den gibt es ja auch gerade in der Geschichte des Christentums immer wieder. Ja. Dass Leute sagen, das ist eigentlich der Kerngedanke. Ja? Also im Christentum zum Beispiel, die Erlösung ist eben nicht, weil ich in einer großen Kirche Mitglied bin, sondern aufgrund von meiner persönlichen Beziehung, auf meinem persönlichen Glauben basiert.
Genau. Aber das, ja genau, das ist doch wunderbar. In dieser Vorstellung des persönlichen Glaubens würde aber auch nicht die Mehrheit zählen. Weil du sagst, Dezentralisierung bei Bitcoin bedeutet trotzdem, dass wir 51%, also die Mehrheit brauchen, die garantiert, dass Bitcoin sicher ist. So was haben wir im christlichen Glauben nicht, denn da gibt es keine Garantie, auch gerade nicht in der Mehrheit, weil stell dir vor, irgendwie die Mehrheit des Christentums würde irgendwas beschließen und zack, würde es dann dahin laufen. So ist es ja nicht. Sondern gerade das einzelne Gewissen ist so hochgestellt, dass eben keine Mehrheit und auch keine zentrale Instanz entscheiden soll.
Ja, das ist ein qualitativer Unterschied. Ich weiß nicht, ob das dann überhaupt noch passt.
Ja, zu Bitcoin.
Ja.
Naja, mindestens könnte man ja sagen, Bitcoin hat versucht, das umzusetzen, was dieser quasi religiöse Gedanke ist. Aber es ist gescheitert, schlicht und einfach.
Ja, aber vielleicht ist das gar nicht so schlecht. Also wir haben die Banken und die Könige zum Beispiel. Und dann gehen wir als nächsten Schritt, sagen wir, das ist eine blöde Idee. Und jetzt nehmen wir Bitcoin, wo jeder mitmachen kann, theoretisch zumindestens. Mhm. Oder die Demokratie, wo jeder mitmachen kann, theoretisch zumindestens. Und das ist die grundsätzlich, das ist eine gute Idee. Klappt vielleicht nicht immer so gut, sieht man ja auch in der Demokratie. Manchmal sind die Dinge langsam oder so.
Genau.
Vielleicht geht das Christentum hier noch einen Schritt weiter, indem es eben genau das Individuelle so betont.
Genau.
Dass es eben nicht die Mehrheit ist, sondern mein persönliches Ding.
Genau.
Aber der Unterschied ist, glaube ich, der, dass im persönlichen Glauben und in Erlösung im christlichen Sinne geht es immer um das Individuum. Das heißt, ich bin als Individuum für meinen Glauben verantwortlich, vielleicht zu viel gesagt, aber das ist mein Glaube.
Genau.
Ne? Und ich werde aufgrund von meinem Glauben, dann bekomme ich diese Erlösung
und so weiter.
Ja. Und es ist aber eben keine Sache, die ich für viele, wo sich viele Leute einigen müssen. Ne? Also wenn ich jetzt sage, wir wollen eine neue Regel erstellen. Mhm. Ja, Christen sollen jetzt das und das. Mhm. Dann müsste ich mich ja einigen mit anderen Leuten.
Genau.
Und genau dann habe ich ja wieder das Problem, entweder ich brauche irgendwie einen König oder einen Papst, der mir sagt, wo es lang geht, oder es muss in irgendeiner Art und Weise die Mehrheit sein. Ja. Aber und genau dieses Problem muss man jetzt lösen. Mhm. Und ich glaube, wir sind einfach noch nicht weiter, kann man vielleicht sagen, aber wir haben momentan nichts Besseres als eben diese Mehrheitsentscheide. Also für wenn wir uns einigen müssen.
Vollkommen richtig,
Und genau das versucht Bitcoin auf die Ebene der Banken zu bringen. Wir haben nicht mehr die Banken als Könige des Geldes, sondern wir wollen alle mitmachen.
Genau, also so war auch mein Votum ja eigentlich, dass es von der Grundidee, auch wenn es natürlich nicht das Ideal ist, aber es hat auf jeden Fall große Vorteile. Nur Was sich ja in der Realität gezeigt hat, ist, dass es gescheitert ist in dieser Grundidee ja auch. Nämlich durch die Übernahme, also durch die Zusammenschließung dieser Einzelnen.
Genau, die Leute müssen sich zusammenschließen, weil sie sonst nicht genug Rechenleistung haben, ja, um überhaupt mitteilen zu können. Und das macht das System anfällig, weil wir in Bitcoin momentan 4 dieser Zusammenschlüsse haben schon über die Hälfte aller Bitcoin Rechenpower. Mhm. Das heißt, wenn nur diese 4 Leute sich einigen auf irgendetwas Böses, dann wird der Bitcoin zusammenbrechen oder es wird zumindest Dinge passieren, die diese 4 Leute oder diese 4 Institutionen wollen. Mhm. Und dann sieht es am Ende eben so aus, als ist es gar nicht so dezentral, wie man es sich versprochen hat. Mhm. Und es gibt neue Probleme, die dadurch entstehen. Ja.
Und auch nicht so sicher, wie es eigentlich verkauft wurde. Denn auch das war doch ein wichtiger Gedanke bei der Entstehung, dass es sicher ist, diese Währung. Und zwar mathematisch ohne manipuliert werden zu können, oder? War das nicht auch das Versprechen?
Ja, das ist ein Versprechen. Dahinter steht die Idee, der Mathe lügt nicht oder der Algorithmus, der kann mich nicht bescheißen. Und
nur das Problem ist, es wird sozusagen der Algorithmus zu einem Phänomen ausgedehnt, was irgendwie eigenständig agiert.
Ja, exakt.
Schon personifiziert.
Aber der wird natürlich auch programmiert, dieser Algorithmus. Genau. Ja, das heißt, die Leute, die entscheiden, wie dieser Algorithmus funktioniert, das sind eine Gruppe an Programmierern, die natürlich Einfluss auf diesen Algorithmus haben. Mhm. Das heißt, diese Sicherheit von Bitcoin durch zum Beispiel eine Übernahme von über 50%, was insbesondere für einen Staat wie China oder die USA, die entweder genug Rechenpower haben könnten oder eben ihre Agenten zu diesen Farmen schicken, zu den Bitcoin-Farmen und dann die Knarre an den Kopf halten und sagen, jetzt mach doch mal bitte, was wir haben. Ja. Das heißt, diese Sicherheit kann Bitcoin nicht in letzter Instanz gewährleisten.
Das heißt, letztendlich, wenn Bitcoin zu einer wirklichen Währung werden würde, die von den meisten Menschen auf der Welt genutzt wird, würden sich sofort Länder einschalten, um versuchen, die Interessen und die Macht hinter diesem Geld zu gewinnen, eben dadurch, dass sie die Mehrheit.
Vielleicht, ja. Also zumindest wäre die Möglichkeit da. Also wenn zum Beispiel eine unstabile Lage ist, wenn es irgendwie Krieg gibt oder so, dann könnte man zu solchen harten Mitteln greifen, ja, und dann eine ganze Weltwährung instabil machen. Ja. Mhm. Genau, also ich finde den Gedanken Sicherheit eigentlich spannend, weil das ist ja so eine immerwährende Menschheitsillusion ist. Ja. Wir hätten gerne ein abgesichertes Leben. Mhm. Ja, wir wären gerne frei von schlechten Dingen, von dem ganzen Leid, von Tod. Ja. Und wir entwickeln Sachen, die sicherlich auch gut sind, Krankenversicherungen und Krankenhäuser und Medizin und können das in einer gewissen Weise beherrschen. Sind dem aber letztendlich ja doch irgendwie hilflos ausgeliefert, glaube ich.
Und die Sicherheit bei Bitcoin wäre jetzt dadurch gewährleistet oder der Idee nach, dass es dezentral ist und von jedem User im Netzwerk einsichtig, oder? Transparenz. Also geht es hier darum, dass wir Sicherheit durch Transparenz garantieren.
Ja, und vor allem durch die Mathematik dahinter.
Ja.
Also es kann niemand das System, also so die Theorie, es kann ja niemand
das System hacken oder irgendwie umhauen.
Genau, oder einfach in Geld drucken zum Beispiel, ja, oder einfach Transaktionen machen an der Öffentlichkeit vorbei oder irgendwie sowas in der Richtung. Dieses Versprechen gibt Bitcoin ja. Und was wir ja versucht haben oder gerade besprochen haben, ist ja, dass das grundsätzlich möglich ist, aber dass es natürlich Faktoren gibt, wie zum Beispiel die Bitcoin-Entwickler oder eben diese großen Farm-Instanzen, die Einfluss nehmen können auf dieses System oder sogar Staaten, die durch große Rechenpower oder durch Gewalt diese Währung dann doch dennoch manipulieren können.
Ja, der Bitcoin gewährt keine Sicherheit, aber die Idee dahinter ist gut.
Also was ist das? Also müssen wir das vergleichen? Mhm. Wir könnten zum Beispiel die Vorstellung von Sicherheit vergleichen. Mhm. Welche Vorstellung von Sicherheit gibt es im christlichen Glauben und welche Vorstellung von Sicherheit gibt es durch die mathematischen Mechanismen von Kryptowährungen?
Mhm. Genau.
Und inwiefern kommen die zusammen oder auch nicht? Also wenn Kryptowährung zum Beispiel garantieren kann, dass, nicht im Falle von Bitcoin, aber von anonymeren Währungen, dass niemand weiß, was ich mit meinem Geld mache. Das beschützt mich in einer gewissen Weise vor dem Überwachungsstaat, vor der Industrie, die mich aushorchen will.
Ja.
Aber es öffnet natürlich auch Tür und Tor für Geldwäsche oder Waffen kaufen im Internet oder so.
Ja.
Diese Art von Sicherheit kann ich erzeugen über Mathematik.
Ja.
Aber irgendwie kauft man sich dann auch Probleme wieder neu ein, ja, wie zum Beispiel die Geldwäsche. Ja, genau. Ich kann anonyme Transaktionen haben.
Mhm.
Das ist ja natürlich gut, wenn niemand weiß, was für ein Buch ich kaufe und ob das kritisch ist gegenüber wem auch immer.
Mhm.
Aber jeder würde ja auch zustimmen, dass Geldwäsche wahrscheinlich etwas ist, was man verhindern sollte.
Genau, also ich meine, dieser Sicherheitsgedanke, den du jetzt geäußert hast, hängt ja ganz unmittelbar am Verständnis der Gesellschaft, in der du lebst. Sagen wir mal, in einer Diktatur wäre das Benutzen vom Darknet, um etwas zu kaufen oder zu bekommen, das der Staat nicht wissen soll, etwas Positives vielleicht. In einem freien Staat wirkt das Benutzen des Darknets schon immer irgendwie suspekt, weil du ja eigentlich nicht unterdrückt bist und eigentlich solltest du als freies Individuum irgendwie an alles rankommen und so weiter, und du hast diese Sicherheit gar nicht nötig. Die wird sie ja ohnehin schon garantiert durch den Staat oder durch die Gesellschaft.
Willst du jetzt darauf hinaus, dass es vielleicht eine Sicherheit gibt, die außerhalb von dieser Welt funktioniert im Christentum?
Ja.
Also dass wir als Christen ein Sicherheitsfundament haben durch unseren Glauben an Gott zum Beispiel.
Genau.
Dass wir
der auch
andere Sicherheiten nicht mehr nötig haben.
Und vor allen Dingen der auch unabhängig von den konkreten Gegebenheiten funktioniert, in denen wir existieren.
Ja, aber es bleibt ja trotzdem die Frage, ob dann zusätzliche Sicherheiten in der Welt etwas Schlechtes sind. Also eine Krankenversicherung finde ich ja immer noch eine gute Geschichte.
Nee, es sind zwei verschiedene Dimensionen. Und ich meine, ich glaube, das hattest du mit der Idee des qualitativen Unterschieds einführen wollen. Dass du natürlich in der Realität, weil du als endlicher Mensch existierst, Dinge brauchst, um dein Leben zu garantieren. Und auf das Heil betrachtet, brauchst du diese Dinge eben nicht, weil das anders funktioniert. Also einen qualitativen Unterschied gibt.
Ja, dieses anders funktionieren finde ich noch wichtig. Aber vielleicht kommen wir da auch später nochmal drauf. Mhm. Wir können auch nochmal gucken, wie es mit Freiheit aussieht.
Mhm.
Dass mir eine digitale Währung natürlich auch eine Freiheit geben kann, zum Beispiel durch Anonymität, durch eine anonyme digitale Währung, dass ich mir Dinge kaufen kann, die ich möchte, ohne mich dafür rechtfertigen zu müssen, ohne kontrolliert werden zu können.
Mhm.
Man könnte natürlich auch sagen, eine staatliche Regulierung, zum Beispiel gegenüber Geldwäsche, garantiert mir die Freiheit, dass nicht irgendwann die Mafia den Staat übernimmt, ja, und ich gar nichts mehr frei machen kann.
Ja.
Also irgendwie solche Freiheitsbegriffe, und dann gibt es vielleicht noch.
Aber ich meine, dieser Freiheitsbegriff, den du jetzt gerade beschrieben hast, läuft ja darauf hinaus, dass ich mir einfach nur bestimmte Konsumgüter aussuchen kann und ich nicht dafür irgendwie angeguckt werde oder ausspioniert werde oder dass keine Firma da jetzt genau auswertet, was der Roman da ständig im Supermarkt kauft. Ist das schon Freiheit? Also, dass ich mir einfach nur ein paar Waren wählen kann?
Ja, es ist ein Teil der Freiheit. Die Frage wäre vielleicht, was wäre christliche Freiheit oder wie benutzt das Christentum? Was sagen die christlichen Denker zu Freiheit oder was auch immer?
Also ich würde sagen, was mir sofort einfällt, ist natürlich dieses Freiheitsgedanken, der Freiheitsgedanke von Luther in seiner kleinen Schrift von der Freiheit eines Christenmenschen, die ja davon ausgeht, dass ich frei in der Welt mich bewegen kann, erst dann, wenn ich von den Zwängen befreit bin, etwas richtig machen zu müssen, sage ich es mal so. Also wenn ich von den religiösen Zwängen befreit bin, mich auf einer richtigen Weise einzukaufen bei Gott, wenn ich davon befreit wäre, dann werde ich auch frei gegenüber den Mächten dieser Welt, jetzt mal etwas zugespitzt gesagt. Also ganz schön finde ich das in diesem Geschehen, wo Luther gegenüber dem Kaiser seine Position beziehen muss, 1521 glaube ich.
Streber.
Ich bin mir nicht sicher, vielleicht rede ich auch Unsinn. Und dann eben sagt, dieser berühmte Satz, hier stehe ich und kann nicht anders, mein Gewissen ist gebunden in Gottes Wort. Also das Schöne an dieser Aussage ist, da wird christliche Freiheit ausgedrückt gegenüber dem Kaiser, gegenüber der Welt und den Mächten. Er sagt, ich muss mich nicht dem Kaiser beugen, ich bin ganz frei und souverän, Aber diese Freiheit habe ich, indem ich mich auf Gott verlasse.
Ja, aber das hat doch schon was Anarchisches, oder? Also ich finde, ist das nicht auch von Luther, also dieser niemandem untertan, als freier Christenmensch ist man niemandem untertan und als freier Christenmensch ist man jeder Mensch untertan.
Da gibt's genau, auch einen coolen Satz. Die erste These in dieser Freiheitsschrift von der Freiheit eines Christenmenschen, dass ich jedermanns Knecht bin und keinermanns Knecht bin. Und genau das meinen ja diese beiden verschiedenen Welten. Also gegenüber dem Kaiser bin ich nur dann wirklich kein Knecht mehr, wenn ich der Knecht bin gegenüber Gott und auch andersherum.
Und was sagt, wie verbinden wir das jetzt mit Bitcoin?
Man kann das insofern verbinden, als Bitcoin versucht oder Kryptowährung versucht, Freiheit so darzustellen, dass du nur dann frei bist, wenn du dich von den weltlichen Mächten irgendwie losreißt. Also wenn du auf dich selber zurückkommst, wenn du als einzelnes souveränes Individuum.
Wenn ich machen kann, was ich will, wenn ich kaufen kann, was ich will.
Genau, das ist sozusagen die Suggestion, wenn ich machen kann, was ich will, wenn ich die Macht selber habe, dann bin ich wirklich frei. Dieser Freiheitsgedanke hat gegenüber dem Theologischen keine Bindung mehr an Gott, sondern ist ungebunden und entbindet sich dann von den weltlichen, weltlichen und vom
Göttlichen. Was wäre jetzt die theologische christliche Position? Wie wäre da dann das Gegenbild der Freiheit?
Naja, oder die theologische Kritik daran wäre, dass man sich nicht dass es komisch ist oder absurd zu meinen, es gäbe so eine Art ungebundene absolute Freiheit, als sei das Individuum, müsste sich dass der Mensch nur von allem losreißen, was es gibt, und dann sei er souverän und frei. Also der Gedanke wäre, so funktioniert Menschsein nicht, sondern wir sind stets gebunden. Wir müssen nur sozusagen nach dem Gewissen wählen, in welche Bindung wir uns einlassen. Und erst das, also nochmal, ne, der Luther sagt, ich stehe hier, mein Gewissen ist gebunden. Das heißt, diese Bindung des Gewissens hat er ja selber bestimmt. Das ist seine Autonomie. Aber die braucht er, um zu sagen, um gegenüber anderen Autoritäten aufzutreten und zu sagen, jetzt bin ich euch gegenüber frei, weil ich mein Gewissen selber bestimmt habe. Und hier wird ja irgendwie, bei Bitcoin wird ja irgendwie scheinbar argumentiert, oder bei der Kryptowährung, entbindet euch von allen Mächten, dann seid ihr die Souveräne eurer selbst.
Es fehlt quasi dieser zweite Teil, ne?
Also es fehlt das Gewissen oder das irgendwo sich zurückbeziehen zu.
Ja, ich meine, dieser erste Satz, vielleicht können wir den ja auch nochmal raussuchen, weil ich den echt faszinierend gut finde von Luther. Dass wir Knecht sind.
Ja.
Deswegen niemands Knecht sind und völlig frei.
Ja.
Was wäre der erste Teil, den auch Bitcoin wahrscheinlich abdecken würde oder man, ne, der Kryptowährungsenthusiast, der würde dem zustimmen.
Genau.
Aber der zweite Teil ist, und deswegen bin ich jedermann untertan. Mhm. Also dass nur in diesem paradoxen Wechselspiel, was sich anscheinend widerspricht, funktioniert.
Genau.
Also dass man eben völlig frei ist von allen, aber gleichzeitig jedermanns Diener oder jedermann untertan. Mhm. Und das quasi dieser, ich nenne ihn mal Anarcho-Freiheit Begriff, ja, genau. den man ja auch in diese Kryptowährung legen kann, dass der diesen zweiten Teil halt quasi nicht mit berücksichtigt.
Ja. Ich meine, bei Luthers Schrift ist das Schöne ja auch, dass er da das Individuum und die Gesellschaft zusammenhält oder die Gemeinschaft zusammenhält. Er würde ja sagen, meine Freiheit, meine Entbundenheit zeigt sich nur in der Bindung an den Nächsten, nämlich im Dienst und so weiter. Und das, was du jetzt als Anarcho-Freiheit bezeichnet hast, würde ja bedeuten, ja, ich bin erstmal dann frei, wenn ich überhaupt keinem dienen muss, sondern nur mein eigener Herr und so, aber das impliziert überhaupt kein Zukommen oder Zugehen auf Gemeinschaftlichkeit oder so etwas. Gerade der Abstand von Gemeinschaftlichkeit, von Zentralisierung und so weiter garantiert mir mein eigenes Herrsein und so. Das ist eine komische Freiheit. Also zumindest für Luther würde es bedeuten.
Ich finde es cool, dass er es nicht schlecht macht. Also er sagt, das ist gut, wenn ich frei bin und zum Beispiel mir Sachen zu kaufen, die ich möchte, könnte man, also so hat Luther natürlich nicht gesagt, aber also das findet er auch gut, aber es funktioniert nur, wenn dieser zweite Teil eben auch dabei ist. Mhm. Also diese Freiheit funktioniert nur, wenn ich jedermann untertan bin und niemandem untertan bin.
Genau. Ja, lieber Chris, wir haben jetzt ganz schön viel über Bitcoin geredet. Zurzeit ist aber ja irgendwie Libra überall in den Medien. Das soll ja eine Währung sein, die irgendwie von Facebook initiiert wurde. Kannst du vielleicht mit einigen Worten sagen, was der technische Unterschied sein soll zu Bitcoin?
Wir könnten auch so anfangen, dass unser Techniker gesagt hat, es gibt ja Währungen und digitale Währungen und es gibt ja auch Arschloch-digitale Währungen. Finde ich auch ganz gut. War ein schöner. Facebook hat nämlich eine Währung ins Leben gerufen. Haben sie Libra genannt. Mhm. Und das ist tatsächlich auch eine digitale Währung, so wie Bitcoin, funktioniert aber fundamental anders. Und zwar gibt es hier eben nicht diesen wir machen alle mit Gedanken, sondern...
Doch, wir machen schon alle mit. Das wollen die doch.
Ja, wir bezahlen alle damit und geben unser Geld da rein. Der Gedanke dahinter ist, dass es dass Facebook, die diese Währung ins Leben gerufen haben, die bilden quasi einen Kreis an auserwählten Institutionen. Ja. Das sind Firmen wie Visa, Kreditkartenfirmen, aber auch andere große Firmen aus den USA.
Uber und so weiter.
Uber ist am Start. Ja, das sind die Firmen mit der ganz großen Ethik. aber auch ein paar Universitäten sollen da mit dabei sein. Die können sie 10 Millionen Euro zahlen, dann dürfen die da mitmachen. Mhm. Und das heißt, Facebook hat diesen Kreis auserwählt. Und stattdessen, dass jetzt durch dieses Mining alle ganz viele verschiedene Leute mit ihren Computern die Stabilität garantieren, garantieren, dass dieser erwählte Kreis.
Gut, das klingt also, ja schon mal ganz gut, weil dann das würde ja so viel heißen, wie anstatt dass die Macht in den einzelnen Farmen zu bündeln, die was weiß ich für Interessen vertreten, wir doch sichere Unternehmen haben. Wenn ich das mal so ironisch sagen kann, die jetzt uns garantieren, also dass die Währung A stabil ist und öffentlich, transparent und so weiter.
Tatsächlich löst das sogar einige Probleme. Also es löst zum Beispiel das Umweltproblem, dass natürlich dieses Mining bei Bitcoin sehr, sehr viel Strom verbraucht. Das ist in diesem Modell nicht mehr nötig, sondern die müssen sich nur noch untereinander einigen. Und wenn die Mehrheit oder zwei Drittel von dieser auserwählten Firmenkreis dann dabei ist, dann ist diese Sache valide. Aber es stellt sich natürlich die Frage, wollen wir eine solche, vertrauen wir Facebook und der Auswahl an Unternehmen, die Facebook trifft, das Ganze an? Ja, und da entsteht natürlich das Problem.
Das Problem nochmal zu benennen. Also es scheint ja so zu sein, dass wir unter Facebook unterstellen würden, oder nein, die ganzen Leuten, die da, die ganzen Firmen, die da versammelt sind, unterstellen würden, dass die natürlich eigene Interessen haben. Und diese Interessen sind A, nicht so ganz durchsichtig und man kann wohl auch nahelegen, dass diese Interessen nicht gerade dort sind, dass der einzelne Teilnehmer oder Bürger oder was auch immer nur auf die Vorteile kommt.
Genau, also in dem White Paper, was Facebook veröffentlicht hat, da fallen so Wörter wie, es ist eine Non-Profit Association. Ja, so eine, wie heißt es auf Deutsch?
Es geht nicht um Profit. Reibachmacherei soll nicht irgendwie...
Gemeinnützig heißt das,
gemeinnützig.
Glaube ich, ne? Eine gemeinnützige Vereinigung ist oder dass es um die öffentlichen Güter der Welt geht und so. Das ist natürlich schöne Marketing-Geschichten. Da kann natürlich jeder selber entscheiden, ob wir mit der Historie von Facebook und Uber und PayPal, die auch schon viele Sachen gemacht haben.
Ja, ich meine, es ist doch kurios. Also mindestens würde ich mich fragen, welche Interessen stehen eigentlich hinter diesem Konsortium oder dieser Vereinigung? Und die Interessen, die erstmal im White Paper genannt sind, müssen nicht unbedingt.
Da ist natürlich Marketing dabei. Ja. Also ich denke, es ist ja kein Geheimnis, dass Facebook damit wahrscheinlich Geld machen will. Und jeder Dollar, jeder Euro, den wir gegen dieses Libra tauschen, der ist natürlich erstmal in denen ihrem System. Und es könnte sogar die Banken dann irgendwann ganz überflüssig machen, weil ich eben mit meinem WhatsApp-Account einfach alles bezahlen kann, was super bequem ist. Also da ist ein krasses Potenzial dahinter. Ja. Und Facebook wirbt ja zum Beispiel auch damit, dass es viele Leute gibt in der dritten Welt, die niemals ein Bankkonto kriegen würden, die aber jetzt Geld geschickt bekommen und austauschen können.
Ja.
Und wenn man sieht, welche Gebühren zum Beispiel Western Union braucht, bei denen man Geld nach Afrika schicken kann, Leute, die kein Bankkonto haben, das sind ja echt viele Gebühren.
Genau.
Also da ist schon auch Potenzial dahinter.
Ja, genau. Aber wenn ich jetzt mal so einen ideologiekritischen Blick darauf werfen würde, könnte es ja auch sein, dass diese Menschen, die jetzt eben kein Bankkonto verfügen und in Zukunft durch Libra in den Markt integriert werden, dass das einfach nur sozusagen eine Markterschließung ist.
Ja, natürlich.
Wir haben einfach mal ein paar Leute mehr, die jetzt mit Sachen kaufen können.
Ich glaube, es geht sogar um mehr. Es ist natürlich ein Angriff auf das öffentliche oder staatliche Geld an sich.
Ja.
Also eine Privatisierung des Geldes, die da vorangetrieben wird. Natürlich auch mit dem Gedanken, mehr Geld oder mehr Macht zu haben. Mhm. Und ich glaube, da gibt es zwei Dinge dahinter, die besonders krass sind. Mhm. Das erste ist, dass es insbesondere vielleicht kleinere Staaten, vielleicht in Afrika oder wo auch immer, dass die sich ja gar nicht dagegen wehren können. Ne? Also eine USA oder kann vielleicht eine Währungspolitik machen oder um da noch gegen vorzukommen. Ein kleinerer Staat hat diese Möglichkeiten vielleicht schwächer.
Ja.
Kenne mich nicht so aus. Und das Zweite, was ich sehr interessant finde, ist, dass es um mehr geht als nur um Geld, sondern es geht um einen anderen Faktor, der sehr, sehr spannend ist und der sehr, sehr wertvoll ist und wo Firmen viel investieren. Mhm. Und das ist der Markt der Online-Identität.
Genau, okay, weil nämlich um sich sozusagen in diese Währung irgendwie einzuklinken, muss ich mich registrieren. Und zwar nicht nur über Facebook, sondern oder doch nur über Facebook.
Nee, ich glaube, im aktuellen White Paper musst du tatsächlich mit deinem Personalausweis dich registrieren. Mhm. Und dadurch bekommst du nicht nur einen Libra-Account, der natürlich mit deinem Konto, was mit deiner wirklichen Identität verknüpft ist und verifiziert ist, sondern man bekommt dadurch auch einen Tracking-Mechanismus. Ich kann dann sollte sich Libra durchsetzen, natürlich jede meiner Transaktionen tracken, zurückverfolgen und die liegen dann bei Facebook.
Mhm. Ist das denn bei Bitcoin anders?
Ja, also vor allem bei anderen Kryptowährungen, dezentralen Kryptowährungen gibt es vollständig anonyme Währungen, wie zum Beispiel Monero, wo jegliche Transaktion nicht öffentlich ist. Mhm. Das heißt, für niemandem einsehbar, mit den entsprechenden negativen Konsequenzen, Geldwäsche und so weiter, hatten wir schon angesprochen. Und das wäre jetzt quasi das komplette Gegenteil. Wir hätten jetzt eine komplett überwachte oder komplett offene Währung, die komplett von Facebook überwacht werden kann und auch wahrscheinlich ausgewertet wird, ne? Weil ich bezahle dann eben bei dem Buchladen so und so 5,20 €, vielleicht steht noch dabei, welches Buch ich gekauft habe. Ja. Und diese Identität mit allen Sachen, die ich kaufe, zu verknüpfen, da ist natürlich ein Riesenmarkt dahinter. Mhm. Den kennen auch die Banken, deswegen gibt es ja, sind einige kostenlose Girokonten, auch deswegen vermute ich kostenlos, weil die genau diese Girodaten, wo ich wann Geld abhebe und wo ich wann bezahle, auswerten und da versuchen dann Profits auszuschlagen. Ja,
Du hast es ja schon angesprochen, also im White Paper ist ja auch genannt, dass man eben auch Menschen integriert, die heute ausgeschlossen sind von der Gesellschaft. Das klingt erstmal ziemlich positiv. Ich als Theologe würde nochmal so einen ethischen Blick drauf werfen und vielleicht fragen, wenn diese Menschen zwar integriert werden und Anteil haben an dem Markt, aber trotzdem in einer gewissen Ohnmacht leben, denn sie verfügen nicht über die finanziellen Mittel oder sie werden zu Analysezwecken irgendwie integriert, frage ich mich, ob das nicht so eine Art auch neue Opfer produziert. Also zwar gibt es eine Marktintegration, aber die Menschen verbleiben ja in ihrer Ohnmacht oder werden jetzt sogar noch viel stärker instrumentalisiert als vorher.
Weiß ich nicht. Also man hat es ja auch zum Beispiel bei diesen Payback-Systemen, Payback-Karten und so. Da verkaufe ich ja auch die Informationen für ein paar Cent pro Artikel, den ich da zurückkriege. Mhm. Bin ich deswegen ein Opfer oder ist das auch eine freie Entscheidung, die ich treffen kann? Oder bin ich nicht nur, also wenn ich informiert wäre, würde ich es dann vielleicht nicht machen oder ist es mir wirklich egal und ich nehme halt die paar Cent mit, die ich dann pro Butter zurückkriege?
Ja, aber es gibt einen wesentlichen Unterschied. Also ich würde sagen, A, du bist instrumentalisiert in diesem Payback-System, aber B, du machst es freiwillig.
Ja, du bist nicht ausgeschlossen, ne? Also du
kannst
zumindest,
genau, du kannst, also ich benutze sowas nicht und ich bin ja trotzdem irgendwie ein...
Kannst trotzdem noch zur Rewe gehen.
Genau, so, und das läuft. Aber bei diesem System des Libra kannst du ja nur daran teilnehmen, wenn du die Daten auch anbietest.
Das sind wahrscheinlich eine Position, die sich dann aus einer Marktmacht ergibt halt. Ja. Mhm. Also so ähnlich, es ist ja zum Beispiel, mich erinnert das an Messaging, also ne, das... man eine Person, die keinen WhatsApp zum Beispiel hat, natürlich einen sehr schweren Status in der Gesellschaft hat.
Ja.
Weil einfach die Marktmacht von Facebook, dass es jeder hat und das dann irgendwann aufzwingt. Ich weiß nicht. Ich hatte nämlich noch den Gedanken, angenommen, wir leben jetzt in einer Welt, in der es Libra gibt und in der das Geld privatisiert ist, in der quasi Facebook das Geld gehört. Gehen wir das mal davon aus. Und ich musste dann denken an eine Geschichte im Neuen Testament, wo Jesus gefragt wird, ob die Leute Steuern zahlen sollen.
Ja.
Und Jesus dann antwortet, gib mir eine Münze und auf dieser Münze ist der Kaiser drauf, als Abbild auf der Münze eingeprägt. Und dann sagt Jesus, dann gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört. Und ich frage mich jetzt.
Ja, Moment, du hast den zweiten Teil vergessen. Der zweite Teil des Satzes lautet, gib Gott, was Gott gehört.
Und gib Gott, was Gott, oder aber gib Gott, was Gott gehört, genau. Ja. Aber die Frage wäre, kann man das übertragen? Also wie ist das denn jetzt gehört? Libra, da steht ja sozusagen Facebook drauf, auf jeder Münze. Also es gibt natürlich keine Münzen, aber versteht, was ich meine. Kann man das da irgendwie hindrehen, dass das dann heißt, gebt Facebook, was Facebook gehört, und aber gebt Gott, was Gott gehört?
Ich meine, das Schiefe an der Metapher ist doch folgendes, dass nämlich hier Steuern gezahlt werden. Also es geht ja um Steuerlast.
Das ist korrekt, ja.
Und würde sozusagen, das wäre eine andere spannende Frage, ob Facebook jetzt Steuern nehmen würde, weil das ja auch eine quasi staatliche...
Ja, natürlich. Also sie würden es nicht Steuern nennen, aber Transaktionsgebühr oder so. Oder bei jedem Einzahlen von Dollar in Libra würden sie doch was verdienen. Oder vielleicht auch bei jeder Transaktion, also je nachdem, wie die das dann regeln später.
Ja.
Aber vielleicht könnte das, also es sind natürlich keine staatlichen Steuern, deswegen ist das Wort Steuer sicherlich nicht...
Die Frage ist, was würde Jesus zu Facebook sagen? Also letztendlich doch genau das Gleiche, nämlich wenn ein Unternehmen Transaktionssteuer nimmt, dann kann es die ja immer rechtfertigen, indem es sagt, okay, wir haben diese Server, das kostet Strom und so weiter und so fort, wir müssen uns irgendwie alles sicher machen und bla und co. Von daher gebührt uns ja ein gewisser Anteil an dem, was ihr hier so macht. Und Jesus würde wahrscheinlich doch sagen, ja klar, also wenn das Geld nun mal von Facebook ist, dann gib das an Facebook zurück.
Genau, also ich glaube, dass tatsächlich diese Parallelität, redet von was Ähnlichem. Man hat einen Herrscher, ja, ein System, irgendetwas, was in einer gewissen Weise, der ich vielleicht auch ohnmächtig gegenüberstehe, wie die Leute damals dem römischen Staat, der diese Steuern abgepresst hat.
Ja.
Und jetzt vielleicht ein riesiges Unternehmen, das vielleicht irgendwann mächtiger ist als manche Staaten und was eine ähnliche Rolle einnimmt und wo es sicherlich auch Leute, vielleicht bin ich auch einer davon, die dagegen, die das auch schlecht finden, die vielleicht in einer gewissen Weise rebellieren würden, so wie es damals die Leute gegen diese Römer getan haben. Und deswegen finde ich, das ist eigentlich ein sensationeller, so ein Gedanke, den finde ich krass. Also was wäre, wenn Jesus ähnlich antworten würde? Und er würde eben sagen, gebt Facebook, was Facebook gehört.
Genau. Nur das Problem ist ja, also ich meine, wenn wir wirklich in den Text gucken, dann ist das, was an Jesus da geht, ja eine Fangfrage. Er soll ja durch diese Frage, wem gehört sozusagen die Steuer, reingelockt werden in was Fieses.
Genau, was wollen die? Die wollen ihn erreichen, dass er gekreuzigt wird, weil er kooperiert oder sowas.
Die Leute, die ihn das fragen, wollen ja erreichen, dass er im besten Falle für das Volk agiert und sagt, nee, auf keinen Fall soll das Volk hier sozusagen misshandelt werden und abgepresst werden.
Und dann können sie ihn verhaften.
Und dann können sie sagen, okay,
sie wollen ja quasi
hier und zack, ran ans Kreuz mit ihm. Und das versucht er ja durch quasi einen eigenen Trick aufzulösen, indem er sagt, klar, es ist Kaisers Geld, also gehört es ihm. Aber mir geht es doch um Gott.
Ja, aber ich meine, man kann das natürlich jetzt einfach so darauf beschränken, dass Jesus jetzt eine schlaue Methode gefunden hat, sich aus der Schlinge zu ziehen.
Okay.
Das hat er ja nicht nötig. Also ich meine, er wurde ja sowieso gekreuzigt. Das heißt, ich glaube, da geht es schon auch um mehr. Und das finde ich vom Fokus her auch super spannend. Also,
aber nur würdest du sozusagen eine theologische Position aus diesem Satz ableiten, wie Christen sich zu Geld positionieren müssen. Oder können.
Ja, ich würde da kein System draus bauen.
Okay.
Da bin ich nicht so der Freund von. Aber vielleicht eine Blickrichtungsänderung. Also, dass man irgendwie da hinkommt. Platt gesagt, im Reich Gottes gilt Geld nichts.
Ja.
Ja?
Im
Reich Gottes ist die Macht des Kaisers oder ist die Macht von Facebook nicht relevant.
Absolut.
Dass man auch ein bisschen dahin geht, also auch wir jetzt, also von unserer Denkweise, dass es halt darüber hinausgeht, wie verhindere ich ein unethisches Geldsystem oder wie verhalte ich mich in einem System so, dass ich keinen Scheiß baue, auch wenn es gerade richtig mies aussieht, hinzu zu diesem völlig absurden und paradoxen Blickwinkeländerung irgendwie. Mhm. Ja? Also und das finde ich, also ich habe da jetzt, also es ist halt, man kommt da nicht raus. Ich glaube, das ist einfach provokant und irgendwie absurd, aber dass man das halt irgendwie hinkriegt, dass man irgendwie weiß, es gibt eine Realität, zumindest für den christlichen Gläubigen, für uns Christen und Christinnen, dass es eine Realität gibt, in der diese Sachen nicht gelten.
Ja, aber ich würde hier doch widersprechen, ganz kurz. Und zwar in folgender Hinsicht, weil du das sofort auf die Realität übertrippst. Man könnte dich ja jetzt so hören, dass du sagst, okay, die Christen interessieren sich nicht für die gesellschaftlichen und politischen und die wirklichen realen Belange. Die haben sozusagen ihr Reich Gottes vor Augen, da zählt Geld nicht, da zählt Macht nicht und so weiter. Das ist zwar das Zweite, ist zwar richtig, dass das alles nichts zählt in Gottes Augen oder im Reich Gottes, aber das heißt jetzt nicht, dass du aus dieser eschatologischen, würden wir vielleicht als Theologen sagen.
Also eschatologisch muss
ich sagen. Also eschatologisch würde ja heißen, dass wir auf die endzeitlichen Dinge zu gucken, also wie es im Reich Gottes, wie es im Himmel aussieht, das wäre sozusagen eschatologische Vorstellung, dass du aus diesen Vorstellungen, wie es bei Gott ist, jetzt Schlussfolgerungen direkt ableitest, wie sich Menschen in der Realität zu verhalten haben. Und zwar, du sagst ja quasi, wenn wir als Christen sagen, Geld ist im Reich Gottes und Macht ist im Reich Gottes nichts wert, sollen wir auch jetzt schon so leben, als ob uns das alles nicht interessiert. Das ist ja kein gültiger Schluss. Das ist aber
nicht unbedingt der Schluss. Also ich würde auch nicht, das macht nur Sinn, wenn man natürlich das Reich Gottes so versteht, als etwas, was schon da ist.
Ja.
Also dieses schon jetzt, aber noch nicht.
Genau.
Also es ist irgendwie so ein, es hat schon angefangen, aber es ist irgendwie auch noch nicht ganz da und irgendwie in so einem Zwischenteil oder so. Also es ist nicht nur nach dem Tod kommt irgendwann was Gutes.
Okay.
Ne? Sonst macht es natürlich keinen Sinn. Sondern dass es wirklich, deswegen Realität, dass es wirklich etwas gibt, was eben real ist, ja, was eben echt ist in unserem Leben.
Ja.
Was parallel zu dem existiert.
Ja, klar.
Und wo andere Maßstäbe zählen.
Okay, also dann würdest du vielleicht so etwas, um dich nochmal genauer zu verstehen, so etwas wie eine utopische Lebensart anstreben. Du würdest sagen, Christen können und sollen vielleicht auch jetzt schon so leben, wie als ob das Reich Gottes auf Erden ist. Also beispielsweise
ich würde da jetzt nicht direkt gleich eine neue Handlungsanweisung, wie man leben soll oder so, soweit will ich mich gar nicht aus dem Fenster lehnen, sondern ich glaube, ich bin schon zufrieden, wenn man einfach nur sich manchmal bewusst macht, in was für einer Perspektive man eigentlich lebt.
Ja.
Also da geht es jetzt nicht drum, da würde ich mich falsch verstanden fühlen, ne? wenn Leute sagen würden, lebt einfach so, als wäre alles egal.
Mhm.
Ja, als müssten wir die Ungerechtigkeiten der Welt nicht bekämpfen, weil es gibt Wichtigeres.
Okay.
Das sind überhaupt wir ja schon
mal auf einen Nenner.
Ja, genau. Nein, so möchte ich auf keinen Fall verstanden werden. Aber nur, dass man... Also ich finde das halt, also ich habe da keine Lösung für, ne? Aber ich finde es provokant, weil ich glaube, dass diese Situation, die da beschrieben ist mit Jesus, dass die ähnlich ist wie dieses, ich nenne es mal apokalyptische Schauerszenario, wo Facebook das Geld besitzt.
Ja.
Und dass, wenn wir halt uns vorstellen, in dieser Situation, Jesus sagt dazu was, dass das dann wirklich eine vergleichbare Situation ist, in einer gewissen Weise.
Mhm.
Und dass es möglich wäre, oder vielleicht erklärt uns es auch einfach nur, wie provokant diese Bibelstelle eigentlich ist.
Klar,
ne? Weil es für uns nicht vorstellbar ist, dass Jesus sagen würde, gebt Facebook, was Facebook gehört.
Genau.
Also weil das für uns so eine schreiende Ungerechtigkeit ist und so ein fundamentales, so ein grundlegendes Ding in unserem Leben, was uns alle immer betrifft.
Mhm.
Und Jesus sagt einfach, ja, gibt's den. Ja? Und ich glaube, vielleicht hilft, wenn es nur hilft, dieses Szenario, um zu verstehen, wie provokant das damals war, dann ist es schon mal ein Schritt.
Ja klar, du hast
vollkommen recht. Und der zweite natürlich,
wenn
wir nicht davon ausgehen, dass Jesus nur den Kopf aus der Schlinge ziehen wollte, dass da auch irgendwas Reales drinsteckt. Und dass das natürlich vielleicht für uns nicht zu greifen ist oder irgendwelche absurden Dimensionen annimmt, das ist ja völlig klar. Aber dass wir dann zumindest irgendwie mal sagen, ich möchte diese Perspektive irgendwie zulassen oder so.
Ja, finde ich einen schönen Gedanken, ja tatsächlich. Solange wir eben uns dann doch auch zurückhalten, bestimmte Handlungsanweisungen dann direkt daraus zu ziehen.
Ja, natürlich. Ja, also es kann.
Von daher, dann
ich würde auch dagegen rebellieren, ja.
Also von daher finde ich das sehr schön, wie du es ausgedrückt hast, dass man diese Perspektive einmal kurz einnimmt und dann überlegt, was ergibt sich daraus.
Ja, also und ich finde es cool, weil ich glaube, man kann wirklich die Bibelstelle da, die kriegt ein bisschen mehr Futter bei die Fische. So. Realer.
Schön,
ja, wenn man das. Könnte man mal einreichen bei der Volksbibel oder so.
Gut, dann würde ich sagen, schließen wir das Gespräch hier, Chris. Hat mir Spaß gemacht.
Ja,
ich hoffe, ihr hört uns sogar noch weiterhin zu und seid auch beim nächsten Mal wieder dabei.
Ja, ganz wichtig, gebt uns Feedback. Schreibt uns einfach alles. Ihr erreicht uns per E-Mail unter info@netztheologen.org. Wir haben auch eine Webseite, netzdialogen.org mit einem Forum. Könnt ihr auch alles uns da lassen an Feedback.
Und natürlich auch auf Twitter.
Auf Twitter sind wir natürlich auch, @netztheologen.
Mhm.
Genau.
Gerne Feedback, Anregungen, auch Themenvorschläge.
Ja, damit wir uns hier die Themen nicht ausgehen. Lasst uns nicht hängen. dann bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Freuen uns.
Ciao.